So kam er zu einem Ort in Samarien, der Sychar hieß. Und nahe bei dem Grundstück lag, das Jakob seinem Sohn Josef vermacht hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war müde von der Reise und setzte sich daher an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kam eine samaritische Frau, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr: Gib mir zu trinken. Seine Jünger waren nämlich an den Ort gegangen, um etwas zum Essen zu kaufen. Die samaritische Frau sagte zu ihm: Wie kannst du als Jude mich, eine Samariterin, um Wasser bitten? Die Juden verkehren nämlich nicht mit den Samaritern. Jesus antwortete ihr: Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt: Gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Sie sagte zu ihm: Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du also das lebendige Wasser? Bist du etwa größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, wie seine Söhne und seine Herden? Jesus antwortete ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, ihn zum Sprudeln der Quelle werden. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, ihm zur sprudelnden Quelle werden, deren Wasser ewiges Leben schenkt. Da sagte die Frau zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich keinen Durst mehr habe und nicht mehr hierher kommen muss, um Wasser zu schöpfen. Halleluja.
Die Liebe Gottes und der Friede unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich hoffe, alle haben die Begebenheit aufnehmen können, wie Jesus dieser Frau begegnet am Jakobsbrunnen. Um sich die Situation bewusst zu machen, es ist so, ich glaube, wir alle wissen so ungefähr, wo Jerusalem liegt. Ungefähr in der Mitte Israels. So etwas südöstlich, also von ihrer Seite, muss ich so zeigen, ausgesehen, südöstlich von Jerusalem gelegen ist das Tote Meer. Ganz im Norden ist dann der See Genezareth. Dazwischen ist das Jordantal. Also Jerusalem hier. Und die Geburtsstadt Jesu liegt neben dem See Genezareth. Und genau auf dieser Linie zwischen Nazareth, also der Wohnort Jesu, Nazareth und Jerusalem, in der Mitte, da liegt diese Region, wo der Jakobsbrunnen gelegen hat. Es ist ja heute auch so, dass das Palästinensergebiet ist. Und wenn man also nur auf israelischem Gebiet sich aufhalten wollte, müsste man von Jerusalem erstmal an die an die Mittelmeerküste fahren, dann nach Norden und dann sozusagen zum See Genezareth. Und so war das damals auch. Damals war es kein Palästinensergebiet, sondern das Gebiet der Samaritaner in dieser Mitte. Und Jesus hat den Weg abgekürzt und ging durch Samarien hindurch. Es war sehr heiß und deshalb hatte er Durst. Er ging zum Jakobsbrunnen. Und dieser Jakobsbrunnen hat natürlich nicht nur eine Bedeutung dafür, dass Jesus seinen Durst stillen wollte, sondern er hat eine tiefe symbolische Bedeutung. Dieser Jakobsbrunnen, sagt der Name, wurde von Jakob, dem Stammvater Israels, gegraben. Und dieses Gebiet wurde später seinem Sohn Josef vermacht. Josefs Grab liegt auch in der Nähe von diesem Brunnen. Den Brunnen gibt es heute noch. kann man betrachten, ist heute eine Kirche drüber gebaut, also eine kleine Kapelle. In der Nähe dieses Jakobsbrunnens gibt es einen Berg, den Garizim. Und nun hat diese ganze Region eine ganz besondere Bewandtnis. Nach dem Auszug aus Ägypten und nach dem Durchzug durch die Wüste Sinai, wo Moses die 10 Gebote bekommen hat und alle anderen Weisungen Israels, lagerte das Volk eines Tages genau in diesem Tal. Alle 12 Stämme Israels. Und vom Berg Garazim wurde dort erstmal ein Bund geschlossen, ein Bund mit Gott. Und vom Berg Garizim wurden Segensworte gesprochen und von einem gegenüberliegenden Berg wurden Fluch- und Gerichtsworte gesprochen für den Fall, dass Israel diesen Bund brechen sollte. Also eine ganz heilige Stätte, eine Stätte, die sozusagen deutlich macht, hier sind unsere Wurzeln. Hier sind die Wurzeln des alttestamentlichen Glaubens. Hier kommt unser Volk her. Hier wurde es gegründet. Hier fand es eine Einheit zu Gott und hat ihm versprochen, auf seinen Wegen zu gehen. Hier ist sozusagen der Brunnen unseres Glaubens, die Quelle unseres Glaubens. Und faszinierend ist, Juden und Samariter waren ja verfeindet, auch theologisch verfeindet, geistlich. Sie hatten, obwohl sie eigentlich ganz ähnliche Wurzeln hatten, sich irgendwie entfremdet. Es waren aus unserer Perspektive kleine Unterschiede, aber die bis heute eine Rolle spielen. Die Samariter gibt es heute noch und sie feiern getrennt von den Juden Gottesdienst. Und es war verboten, mit Samaritern Kontakt zu haben. Das machte man sich unrein. Wir merken schon, Jesus hat sich darum gar nicht gekümmert. Und das Tolle ist auch, dass Jesus in diesem Gespräch mit dieser Frau anknüpft an der gemeinsamen Tradition. Denn der Vater Jakob ist Stammvater der Samariter und der Juden. Und der heilige Ort ist ein heiliger Ort für die Samariter und die Juden. Und Jesus sagt der Frau damit, auch zu dir, auch zu euch bin ich gekommen. Das mal so als Rahmen, historischer Rahmen vorweg. Aber insgesamt, und da kommen wir dann mit ins Spiel, ist diese ganze Begebenheit unglaublich inniglich, sehr, sehr persönlich. Und das ist natürlich nicht zufällig so. Gott möchte uns ganz persönlich ansprechen. Und deshalb ist es wichtig zu gucken, wie persönlich geht es denn dazu? Einmal geht Jesus durch Samarien. Er ist also nicht ausländerfeindlich, ist offen für alle. Er sucht das Gemeinsame, das Verbindende. Und er spricht sogar eine Frau an. Alles Dinge, die ein jüdischer Rabbi niemals getan hätte zu der damaligen Zeit. Und Jesus überwindet diese Grenzen zwischen Menschen allesamt. Er führt mit dieser Frau sogar ein theologisches Gespräch. Das steigert das Ganze nochmal und es hätte Empörung in Israel ausgelöst. Jesus nimmt jeden Menschen als vollwertigen Gesprächspartner an. Eine Frau, so schlimm es ist, galt damals nicht als vollwertiger Gesprächspartner. Eine Frau hatte zum Beispiel auch gar kein Aussagerecht vor Gericht. Man glaubte ihr einfach nicht. Und bei Jesus war das anders. Jesus nahm Frauen genauso an wie Männer. Und er hatte auch nicht nur 12 Jünger in der Nachfolge, es gab auch Jüngerinnen. Er hatte sowieso nicht nur 12 Jünger, sondern wahrscheinlich 70 oder 100. Aber er hatte 12 besonders ausgewählt als Symbol für die Stämme Israels. Für die Stämme, die da am Jakobsbrunnen versammelt waren und Gott versprochen haben, wir wollen zu dir gehören, wir wollen auf dein Wort hören. Daran knüpfte Jesus an und sagte, gut, das ist genau richtig. Ich möchte, dass ihr zur Quelle geht. Und an dieser Quelle, die Gott selbst ist, so heißt es auch in einem Psalm 36, glaube ich, da steht, dass Gott die Quelle ist. Also wir sehen, die ganze Symbolik hat einen roten Faden. Und Jesus sagt, gut, ich möchte euch dahin führen, aber wir werden nachher sehen, er bietet uns eine neue Quelle an und eben auch dieser Frau. Was auch schön ist, Jesus zeigt sich ganz menschlich. Es war tierisch heiß. Ich bin immer in Israel gewesen. Ich bin mal krank geworden an so einem Tag, als ich etwas europäisch blauäugig durch die Wüste Juda gewandert bin, mit kaum Sonnenschutz und viel zu wenig Wasser. Und ich hatte am nächsten Tag über 40 Fieber, einen Sonnenstich, berühmter Sonnenstich durch Leichtfertigkeit. Also Jesus geht genau durch so ein Gebiet. Es ist unglaublich heiß und er zeigt sich so ganz menschlich und natürlich, er hat Durst. Und er geht zu dem Brunnen und bittet die Frau, gib du mir zu trinken. Und dann entwickelt sich dieses Gespräch, was zu einem theologischen Gespräch wird. Wir haben es vorhin gehört und werden gleich noch weitere Verse mal hier und da daraus hören. Interessant ist, dass im Laufe des Gespräches Jesus sich dieser Frau eben erstmal sehr annehmend als vollwertigen Gesprächspartner zuwendet, ihr auch zugesteht, dass sie genau wie jeder andere Mann theologisch denken kann und dass Gott mit ihr eine Beziehung aufbauen möchte und er sie eben auch an die Wurzeln Israels, Glaubenswurzeln Israels verweist. Und irgendwann ist die Frau angerührt und begeistert. Wir haben übrigens nicht die ganze Geschichte gehört. Was ich jetzt erzähle, kommt praktisch danach. Und sie sagt dann, ja, Jesus, so gib mir dieses Wasser, ich möchte davon schon glauben. Und Jesus sagt, ja, geh erstmal und hol deinen Mann. Und genau, das lese ich mir vor. Also er sagte zu ihr, geh, ruf deinen Mann und komm wieder her. Und die Frau antwortet, ich habe keinen Mann. Jesus sagte zu ihr, du hast richtig gesagt, ich habe keinen Mann. Denn 5 Männer hast du gehabt. Und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Insofern hast du die Wahrheit gesagt. Die Frau sackte förmlich in sich zusammen und sagte, oh Jesus, ich sehe, du bist ein Prophet. Was heißt das? Die Quelle des Lebens. Wir werden nachher sehen, es ist Jesus selbst. Er ist das Wasser des Lebens. Möchte uns reinigen. Möchte uns von Irrwegen befreien. Und spricht ganz persönlich in unsere Biografie hinein und fragt, ob wir denn wirklich in Berührung, in Verbindung stehen mit der Quelle des Lebens. Und wenn wir das tun, dann geht das gar nicht anders, als dass diese Liebe Gottes und Wahrheit Gottes uns auch berührt im Innersten. Und dazu gehört auch unsere Biografie. Dazu gehört das, was wir im Leben gesagt und getan haben. Was vielleicht auch nicht immer gut gewesen ist, was vielleicht auch schiefgegangen ist. Und genau darauf legt Jesus überhaupt nicht verurteilend, sondern ganz, ganz liebevoll seinen Finger und sagt, wenn du zur Quelle des Wassers und des Lebens kommen möchtest, dann lass dich reinigen, lass dich erfrischen und stärken für einen ganz, ganz neuen Weg. Das Alte soll abgewaschen sein, es soll vergeben und vergessen sein und dann bist du frei, wirklich von der Quelle des Lebens zu trinken. Anfangs ging die Geschichte ja so weiter, dass Jesus eben um etwas zu trinken bittet und die Frau sagt, also hör mal, der Brunnen ist tief. Er stammt von unserem Vater Jakob. Du hast kein Schöpfgefäß. Wie willst du denn etwas trinken? Und Jesus sagte, wenn du wüsstest, wer mit dir spricht, dann würdest du ihn fragen, ob er dir etwas zu trinken gibt. Und das ist natürlich jetzt auch symbolisch zu verstehen. Auch wir sind wieder gemeint. Wenn, ich sage es mal so heute als Seelsorger, wenn du wüsstest, wie nahe Gott dir ist und wenn du wüsstest, wie unendlich lieb er dich hat und wie sehr er sich wünscht, dass du in seine Nähe, in seine Gemeinschaft kommst, dann würdest du dich ihm öffnen und dich ihm in die Arme werfen und von ihm alles erbitten und erwarten. Das ist hier gemeint. Es geht also um den Einbruch einer ganz anderen Dimension, den Einbruch eines Erkennens, eines Erahnens vielleicht. Plötzlich spürt die Frau, es gibt hier einen Perspektivwechsel. Jetzt wird's ganz persönlich, jetzt wird's ganz dicht. Vielleicht nur eine Ahnung, jetzt kommt Gott auf dich zu. Zunächst hat sie noch praktische Zweifel. diese Sache mit dem, du hast kein Schöpfgefäß, wie willst du denn irgendwie trinken? Und so sind wir doch auch oft in religiösen Dingen. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn der eine oder die andere jetzt hört, dass uns diese Einladung gilt, nicht nur dieser Frau, dass dann einige sagen, ich bin noch ein schlichtes Gemüt, einfache Hausfrau oder Ruheständler oder doch nichts Besonderes. Warum soll ich erwarten, dass Gott mich so anspricht und so anrühren möchte, wie er das hier mit dieser Frau tut? So lauter praktische Gedanken. Ich habe doch irgendwie gar nicht so viel Zeit für Gott. Ich habe doch so viel zu tun. Mein Arbeitsplan ist so groß. Ich habe doch gar nicht die Ruhe, seine Stimme zu hören. Außerdem bin ich oft so abgelenkt. Und außerdem, wer bin ich schon, dass Gott mit mir Kontakt aufnehmen sollte? Warum sollte ich erwarten, dass sich in meinem Leben etwas ändert? So sind eben die Dinge des Lebens. Es gibt, die Welt ist eben so, wie sie ist. Und warum soll ich erwarten, dass Gott da etwas ändern kann in meinem Leben? Lauter solche praktische Gedanken. Und diese Gedanken bringt die Frau auch vor. Und dann kommt dieser berühmte Satz, der vorhin bei uns an der Leinwand war, das Motto des heutigen Sonntags. Jesus antwortete ihr: Wer von diesem Wasser, also dem natürlichen Wasser aus dem Brunnen trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zur sprudelnden Quelle werden, deren Wasser ewiges Leben schenkt. Die Frage an die Frau und an uns. Die Frage Jesu an uns ist, was ist deine Basis? Worauf ruht deine Lebenspraxis, dein Lebensalltag? Blickst du auf das Vordergründige, also auf das natürliche Wasser? Oder siehst du Gott hinter den Dingen und in deinem Leben? Wovon lebst du? Wonach dürstest du? Nur von den begreifbaren, griffigen, praktischen Dingen, die sichtbar, anfassbar sind, die aber, wie Jesus sagt, wie natürliches Wasser letztendlich nie zufriedenstellen und man immer wieder Durst bekommt? Oder gibt es etwas, was auch unseren tiefsten Durst, wahren Durst, Glaubensdurst, Lebensdurst, Sinndurst stillt? Augustinus, der alte Kirchenvater im 4. Jahrhundert, hatte so ein schönes Wort geprägt, das in der Kirchengeschichte immer und immer wieder zitiert wurde. Er sagte, es geht ja da um die Quelle des Lebens, die in uns ist, um unser Herz. Und Augustinus sagte, unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir, Gott. Bis es die Quelle findet und bis es aus dieser Quelle trinken kann. Und diese Quelle, die hier gemeint ist, die tatsächlich in uns ist, das ist der neue Brunnen. Der neue Brunnen liegt nicht irgendwo in einem Tal am Berg Garizim und auch nicht in dem Tempel in der Stadt Jerusalem oder in irgendeiner Kirche. Man kann hier von der Quelle hören, man kann hier der Quelle gemeinschaftlich begegnen, aber die Quelle, die Jesus meint, liegt in unserem Herzen. Da möchte Gott wohnen und gegenwärtig sein, damit wir nicht nur einmal in der Woche oder dreimal im Jahr Gottesdienst feiern, sondern täglich in Verbindung mit ihm stehen und mit ihm unser Leben und unseren Alltag teilen. Darum ist die große und allerwichtigste Frage, wie finden wir zu dieser Quelle? Was ist der Weg? Die Frau sagte zu Jesus, Herr, als sie das hörte, gib mir dieses Wasser, damit ich keinen Durst mehr habe und nicht mehr hierher kommen muss, um Wasser zu schöpfen. Man merkt, sie ist immer noch bei dem natürlichen Wasser und hat es noch nicht so ganz verstanden, was Jesus meinte. Aber diese Sehnsucht zu sagen, Herr, gib mir dieses Wasser, das ist genau die Haltung, die Gott riesig freut und die er von uns erwartet. Wer so bittet wie diese Frau und wer so betet, der wird finden. Dessen Durst wird gelöscht werden. Jesus wurde in seinem Leben nicht müde, darauf immer wieder hinzuweisen. Matthäus 5, selig sind die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden und ihr Durst wird gestillt. Oder Offenbarung 22, wen dürstet, der komme, und wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Matthäus 7, denn wer bittet, der empfängt, wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird geöffnet. Wir müssen also gar nichts tun, sondern einfach wie diese Frau von tiefstem Herzen sagen, Herr, bitte gib mir dieses Wasser. Also selber leer zu werden, durstig zu sein, nicht mehr auf die eigenen Kräfte zu bauen, von Gott alles zu erwarten und zu erbitten und dann wirklich zu bitten, Herr, gib mir dieses Wasser. Das ist der Schlüssel. Und diese Haltung brach aus der Frau förmlich hervor. Und wenn Gott irgendetwas von uns erwartet, dann einfach nur das. Und das ist ja wirklich nicht viel. Ich hatte vorhin schon gesagt, dass über dem echten Jakobsbrunnen heute eine Kapelle gebaut wurde, eine orthodoxe Kapelle. Wer das mal eingibt bei Google, Jakobsbrunnen, und dann auf Bilder klickt, kriegt sofort die Bilder zu sehen. Also wunderschöne, kleine, viel kleinere Kapelle als unsere Kirche. Also eher ein kleiner Gebetsraum mit Ikonen. Es hängen lauter so Lampen herunter, so mit für natürliche Kerzen. Und ich hatte gedacht, das ist das kleine Kämmerlein, von dem Jesus gesprochen hat. Dass wenn wir beten sollen, dann sollen wir nicht uns auf den Marktplatz stellen und sozusagen eine Show abziehen, damit alle sehen, wie heilig und fromm wir sind. Und dann Jesus sagt, geh in dein Kämmerlein, zieh dich zurück, denn Gott weiß ja, was dir auf dem Herzen liegt. Er kennt deinen Durst, brauchst nicht viele Worte machen. Und so kommt mir diese Kirche vor. Und in der Tat hat nämlich das, was dort am Jakobsbrunnen geschehen ist, etwas mit dem Gebet zu tun und mit einer uralten Gebetstradition, die sich durch die 2000 Jahre Kirchengeschichte hindurchzieht. Immer und immer wieder wird diese Begebenheit zitiert als Schlüssel zum Gebet. Als das bedeutet, dass wenn diese Quelle des Lebens in unserem Herzen wirksam werden soll, hat das etwas mit dem Gebet zu tun. Durch das Gebet wird sozusagen so etwas wie ein Deckel von dieser Quelle, von dem Brunnen weggenommen, sodass die Quelle für uns spürbar und erfahrbar anfängt zu sprudeln. Wir spüren durch das Gebet, durch die Verbindung mit Gott, er ist wirklich da. Und wir werden seine Impulse, seinen Segen in unserem Leben entdecken. Es beginnt mit leisen Ahnungen. Und daraus wird ein immer deutlicheres Erspüren und Hören und auch so die Möglichkeit, sich von Gott führen zu lassen. Jesus greift das später auf, also in den Versen nach dieser Begebenheit, wo er noch immer im Dialog mit dieser Frau steht. Und dann sagt er Folgendes. Jesus sprach zu ihr, glaube mir, Frau, die Stunde kommt, zu der ihr weder auf diesem Berg Gerizim noch in Jerusalem im Tempel den Vater anbeten werdet. Ja, die Stunde kommt und sie ist schon da, zu der die wahren Beter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Denn so will der Vater angebetet werden. Gott ist Geist und alle, die ihn anbeten, müssen im Geist und in der Wahrheit anbeten. Pfingsten wurde der Heilige Geist ausgegossen. Wohin? In unsere Herzen. Gott ist in unseren Herzen. Jesus Christus ist in unseren Herzen. Wenn wir das Abendmahl feiern, wie letzten Sonntag, sage ich immer ein Segenswort nach der Abendmahlsrunde. Und ein Vers aus der Bibel fehlt dabei nie. Von Paulus. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Ein weiteres Pauluswort wird es noch deutlicher. Paulus sagt, jetzt lebe nicht mehr ich, Christus lebt in mir. Christus ist die Quelle des Lebens. Und er hat sich uns verschenkt. Und so wie er symbolisch im Abendmahl sein Leib, also Brot und Wein, also ihn selbst in uns aufnehmen, so will er in uns sein. Er ist die Quelle des Lebens und er will in uns sprudeln. In uns darf und soll diese Quelle sprudeln, in unseren Herzen. Das heißt, wir sollen selber zu einer Art Tempel werden. Der neue Tempel, Tempel des Heiligen Geistes, wie es im Neuen Testament nachher auch heißt, wo Gott wohnt. Wer einmal das Johannesevangelium von Anfang bis Ende durchliest, wird dieses Wort wohnen immer und immer wieder entdecken. Das ist ein großes Anliegen von Johannes, dass wir erkennen, Gott möchte bei uns wohnen, in unserem Herzen. Und er möchte uns seine Liebe schenken, seine Freude, seine Wahrheit, seine Führung. Er möchte in uns sprudeln als lebendiges, quicklebendiges Wasser, das unser ganzes Leben und Lebensgefühl, unsere Lebenshaltung ausfüllt. Jesus sagt ein paar Kapitel später in Johannes 7, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Innern werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Wir werden sozusagen von dieser Gegenwart Gottes, von dieser Frische infiziert und fangen wirklich an zu sprudeln und überzusprudeln. Und das füllt unser Leben aus. Wie geht das? Ich knüpfe nochmal bei der Frau an. Wir müssen einfach nur durstig sein und Jesus aus tiefstem Herzen bitten. Auch bereit sein, was manchmal ein bisschen wehtun kann, gereinigt zu werden. Wenn er seinen Finger auf Dinge in unserem Leben legt, die nicht dem Willen Gottes entsprochen haben oder entsprechen. Und eigentlich nur hingebungsvoll und empfangen zu werden. Niemanden stößt er zurück. Das wird durch diese Frau, durch die Samariterin und durch diese Frau deutlich. Niemanden stößt er zurück und erst recht nicht dich und mich. Das ist also jetzt diese Einladung. Komm zu dieser Quelle des Lebens. Amen.